Die Migration geschah ja vor einem sehr facettenreichen geschichtlichen Hintergrund. Zentral ist dabei sicherlich die Shoah in den besetzten Gebieten der Sowjetunion. Dazu gibt es ja auch einen sehr ausführlichen Text in eurer Broschüre. Vielleicht können wir uns hier darauf beschränken, zu schauen, wie das Leben von Jüdinnen und Juden nach dem Nationalsozialismus aussah, um den Rahmen der Sendung nicht zu sprengen.
Unter Stalin ging eigentlich man kann es nicht so, also ist immer auch abhängig von verschiedenen Strömungen, die da jeweils vorherrschen, aber man kann schon sagen, dass es definitiv keine Herausstellung jüdischer Leiden gab, und es gab auch erste Ansätze von Verfolgung. Also unter anderem sind da im Jahr 1952 die Ärzteprozesse zu nennen, die sich zwar nicht ausschließlich gegen jüdische Medizinerinnen und Wissenschaftlerinnen richteten, aber die schon explizit, so würde man das heute schon formulieren können, antisemitisch konnotiert waren oder aus antisemitischen Beweggründen waren. Da sollte es relativ viele Urteile geben. Das kam nicht mehr zur Vollstreckung der Urteile, was mit Stalins Tod zusammenhing. Da entstand einfach eine Unsicherheit, was dem folgen würde, also wie sich Sowjetpolitik weiter gestaltet. Und da hat man erstmal von der Vollstreckung dieser Urteile Abstand genommen. Allerdings endete auch nach Stalins Tod Antisemitismus in der Sowjetunion nicht. Also es gab zum einen auch breiten Antisemitismus in der Bevölkerung, aber andererseits auch durchaus staatlichen Antisemitismus und Repressionen. Also da wären als Beispiel nochmal die Leningrader Prozesse 1970 und 1971 zu nennen. Also da gab es eine Gruppe von jüdischen Menschen, die dieser Repression oder der Ablehnung von Auswanderungsgesuchen, einfach weil auch die alltägliche Repression in der Sowjetunion so groß war, wollten die eigentlich auswandern nach USA oder Israel. Und es gab aber ganz klar Ablehnungen der Auswanderungsgesuche, und im Zuge dessen radikalisierte sich auch eine Gruppe von 11 Personen, die versuchte, ein Flugzeug zu entführen und aus der Sowjetunion zu fliehen. Das Ganze gelang nicht, es gab relativ hohe Strafen, es wurde sogar Todesstrafe verhängt, kam aber auch auf internationalen Protest nicht dazu, dass das vollstreckt wurde. Und letztlich hat auch der internationale Protest dazu geführt, dass es erstmals möglich war, ein Recht auf Auswanderung aus der Sowjetunion zu erlangen. Unter Gorbatschow gab es dann im Rahmen der Perestroika für Jüdinnen und Juden die Hoffnung drauf, dass sich Zustände verbessern und erleichtern. Und tatsächlich wurde zumindest die Auswanderung erleichtert. Als dann die kommunistischen Systeme in ganz Osteuropa zusammenbrachen, gab es einesteils die Möglichkeit auszureisen, relativ frei von Repressionen auch auszureisen. Was auch nochmal ein Punkt war, weshalb viele Menschen sich sehr gut überlegt haben, ob sie ausreisen oder nicht, war, dass in der Sowjetunion bleibende Familienangehörige mit Repressionen zu rechnen hatten. Das ist natürlich auch ein Beweggrund, wenn dann Leute sagen, dann gehen wir nicht. Aber direkt mit Zusammenbruch der Sowjetunion gab es dann auch eine sehr große Ausreisewelle, einfach weil es auch eine nicht nur politische unklare Lage gab, sondern weil auch die wirtschaftliche Situation sich extrem verschlechterte.
Also es gab ja verschiedene Migrationsbooms, sag ich mal, also verschiedene Etappen, wo halt zu einer bestimmten Zeit besonders viele migriert sind. Kannst du die nochmal kurz nennen und vielleicht, wenn es sowas gab, so ein Initial ausmachen, was jeweils dazu geführt hat? Also dass es halt ausgerechnet in dem Jahr zu der Zeit übelst viele waren, die ausgereist sind bzw. auch ausreisen konnten.
Migration aus russischen Gebieten gab es ja schon relativ früh, schon im 19. Jahrhundert. Damit haben wir uns aber natürlich im Projekt auch nicht so stark beschäftigt, weil Bezug da einfach vom Thema her nicht so stark war. Aber nach dem Zweiten Weltkrieg gab es also in den 70er Jahren, gerade 1972, eine relativ große Auswanderungswelle. Als Begründung nannten Menschen, die auswanderten, immer wieder auch Antisemitismus, der spürbar war. Also die Situation war einfach offenbar so unerträglich für sie, dass sie auswanderten. Offiziell war als Ausreisegrund dann zionistische Bestrebungen angegeben, und die wanderten dann meist nach Israel aus, wobei in den 70er Jahren noch relativ viele Leute in die USA auswanderten. Das war auch lange Zeit das Traumziel für viele Menschen, wobei das sehr schwierig war, die Einreisebestimmungen in den USA zu erfüllen, weshalb dann auch viele Leute nach Deutschland oder Israel auswanderten. Und in den 70er Jahren gab es dann allerdings auch eine Verschärfung der Ausreisegesetze in der Sowjetunion. Man hat versucht, ausreisewillige Jüdinnen und Juden aufzuhalten, beziehungsweise drohte auch Angehörigen Repression, weshalb sich viele Menschen auch dann nicht entschieden, auszuwandern. Eine weitere Migrationsbewegung bis 1989 gab es zwar, aber die war relativ klein, aber konstant hielt es an. Also da wanderten immer wieder kleine Gruppen aus. Der wirklich große Boom setzte dann erst nach 1990, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ein.
Die sowjetischen Jüdinnen und Juden sind ja vor allem nach Israel, die USA und Deutschland ausgewandert. Ihr habt euch ja speziell Deutschland und Israel angeschaut als Aufnahmeländer. Wie sah denn die Migration dort aus? Also was war in beiden Ländern ähnlich und wo lagen auch Unterschiede?
Zu den Aufnahmebedingungen war es bis zu den 90er Jahren so, dass das Kontingenzflüchtlingsgesetz galt. Auf deren Grundlage konnten eine bestimmte Anzahl von Jüdinnen und Juden einwandern. Es waren aber keine weiteren Regelungsbestimmungen vorgesehen. Grund dafür war, dass man die jüdischen Gemeinden in Deutschland rehabilitieren wollte, in Anführungsstrichen. Das war so die alte Gesetzeslage, womit sich auch Deutschland als Land der Täter sozusagen, ich will nicht sagen reinwaschen wollte, aber schon sich der Schuld bewusst war und die Person bewusst hat einwandern lassen wollen auf dieser Grundlage. In Israel gilt seit 1950 das Law of Return. Demgemäß kann jeder, der Jude, also jeder Jude hat das Recht, als Einwanderer nach Israel zu kommen. Deshalb, da es da nicht konkrete Regelungen, also wie jetzt zum Beispiel in den neuen Regelungen in Deutschland gibt, jeder, der Jude war oder Jüdin war, konnte halt einwandern. Grund dafür ist vor allem halt die Heimkehr und Rückkehr der Jüdinnen und Juden. Das war so der Hintergrund des Gesetzes.
Ich finde es, glaube ich, nochmal wichtig, gerade an der Stelle zu gucken, mit was für Vorstellungen auch die Leute in die jeweiligen Länder ausgewandert sind. Also oft haben sich sowjetische Jüdinnen und Juden nicht als Juden begriffen. Also nach sowjetischer Gesetzgebung wurden sie als Nationalität begriffen, nicht als Religionsgruppe. Das heißt, im Pass stand der Vermerk, dass sie Jude waren oder Jüdin. Letztlich war das aber für viele Menschen, die wir interviewt haben, auch, hatte das keinen Bezug zu kulturellen oder religiösen Dingen, sondern sie waren, das stand im Pass, aber sie begriffen sich als Sowjetbürgerinnen. Insofern war auch für viele die Auswanderung nach Deutschland gar nicht so problematisch. Das wurde einfach als ein reiches, wohlhabendes Land auch häufig wahrgenommen, wo man durch relativ günstige Einwanderungsbestimmungen leicht hinkommen konnte nach 1989 durch die durch Claudia angesprochene Kontingenzflüchtlingsregelung. Das führte natürlich dann innerhalb von der jüdischen Gemeinden, wo die Jüdinnen und Juden ja dann auch in Deutschland ankamen, durchaus auch zu Verwerfungen. Zum einen gab es halt relativ kleine Gemeinden nur noch, weil einfach in Deutschland ja nicht mehr besonders viele Jüdinnen und Juden lebten. Und die Gemeinden wuchsen nun relativ groß. Man unterstellte den Neuankömmlingen häufig auch, dass sie nur soziale Dienstleistungen der Gemeinden nutzen würden. Da gibt es in manchen Gemeinden durchaus Diskussionen und durchaus auch Auseinandersetzungen innerhalb der Gemeinden, welche Strömungen sich da durchsetzen, wo einfach auch den Neuankömmlingen unterstellt wird, dass sie einfach nicht traditionell leben. Und das ist ja tatsächlich etwas, was sich erst im Rahmen der jüdischen Gemeinden wieder angeeignet werden kann, dass man tatsächlich Zugang zum jüdischen Leben findet, Feiertage kennenlernt, traditionell lebt. In Israel lief natürlich die Integration nochmal ganz anders, weil jeder Neuankömmling nach Israel als erstes die sogenannte Ulpan besucht. Das ist eine Sprachschule, wo man in mehreren Wochen recht intensiv Hebräisch lernt. Bis in den 50er Jahren war das auch noch so mit einem landeskundlichen Teil verbunden oder wo man auch so politische Sachen lernte. Das war dann davon aber relativ losgekoppelt und es war ein reiner Sprachkurs. Aber da gab es natürlich dann auch erste Kontaktaufnahmen durch jüdische Organisationen. Du hast ja auch ganz explizit nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden gefragt. Ich würde sagen, dass das eigentlich so in der Grundsituation für beide Länder relativ gleich ist, dass also man erstmal wirklich ins Ungewisse geht. Also man kommt irgendwo an und die Abschlüsse und so weiter werden nicht anerkannt und man ist erstmal auch wirtschaftlich und sozial im Abseits. Das hatten wir auch bei israelischen Interviewpartnerinnen immer wieder. Ich kam hier an und musste putzen, musste ganz einfache Aushilfstätigkeiten machen. In der Sowjetunion hatte ich einen festen Job, ich war Lehrerin etc. und war ganz integriert ins gesellschaftliche Leben. Was auch noch eine Gemeinsamkeit wäre, ist sozusagen die Schwierigkeit, zur eigenen jüdischen Identität zu finden, zur Religiosität auch Zugang zu finden, vielleicht innerhalb der Gemeinden seinen Platz zu finden. Das ist, glaube ich, in beiden Ländern recht ähnlich. Was natürlich in Deutschland explizit eine Rolle spielt, ist Antisemitismus. Die sind eigentlich doppelt diskriminiert, diese Menschen. Sie kommen nach Deutschland, werden als Russen wahrgenommen, in Anführungsstrichen, und gleichzeitig spüren sie aber auch als Jüdin Ablehnung. In Israel ist es auch ein Problem für Ankommende, die sagen, das haben wir öfter in Interviews auch gehört, in der Sowjetunion, da waren wir Juden und wurden ausgegrenzt und hier werden wir als Russen wahrgenommen und haben Probleme, unseren Platz zu finden.
Das wäre ja jetzt nochmal spannend zu schauen, wie die Neuankömmlinge so ein Geschichtsbild, also wie beispielsweise an die Shoah erinnert wird, auch verändert haben durch ihre Anwesenheit. Könnt ihr dazu noch was sagen?
Na, grundsätzlich verstanden sich die Menschen, die wir befragt haben, ja, bevor sie nach Israel oder Deutschland wanderten, als Sowjetbürgerinnen. Das führt natürlich auch innerhalb der Gemeinden dann zum Beispiel in Deutschland oder auch in Israel zu Missverständnissen. Also da kommen Menschen, die feiern den 8. Mai oder den 9. Mai als einen siegreichen Tag. Und also das hat sich allerdings auch so durchgesetzt. Also inzwischen ist das ja auch in Israel durchaus, wird das ja begangen von den russischsprachigen Migranten als Feiertag.
Also zum Beispiel kann man das auch exemplarisch an der Gedenkstätte Yad Vashem sehen. Früher war quasi Ende der Ausstellung das Ende des Zweiten Weltkriegs. Und heute stehen halt der Widerstand und auch die jüdischen Kämpferinnen in der Roten Armee und auch die jüdischen Kämpferinnen in den Partisanenbewegungen im Vordergrund und sind auch Bestandteil der Ausstellung. Der Teil dieser Ausstellung wird auch als sehr wichtig erachtet, so dass man dieses Kämpferische dann auch zeigt und nicht nur den Opferstatus sozusagen. Und in Deutschland zum Beispiel könnte man noch sagen, dass bis zu den 90er Jahren 10% russischsprachige Mitgliederinnen in den jüdischen Gemeinden waren. Und zur heutigen Zeit sind es 90%. Also hat sich das quasi komplett gewandelt. Und das heißt natürlich auch, dass sich die Tradition oder die Begehung der Feiertage ändert. Einfach dadurch, dass die, sag ich mal, Masse an Personen das natürlich auch in gewisser Weise bestimmen kann oder bestimmt.